ARD. Ein Konzertabend im Pierre Boulez Saal im Zentrum Berlins, gleich hinter der Staatsoper unter den Linden. Die beiden Musiker betreten die Bühne des ellipsenförmigen Raums mit ihren Instrumenten, der persischen Kamantsche, einer Stachelgeige mit kugelförmigem Körper, sowie der arabischen Kurzhalslaute Oud. In dem Konzert, das Misak Djoulaï und Bakr Khleifi heute Abend geben, treten persische und arabische Musiktraditionen in einen Dialog.
Musik ist wie eine Sprache, also meine Muttersprache. Dieses Maqam-System ist auch in der Türkei, Armenien, Griechenland benutzt. Und arabische Musik ist Teil dieses Maqam-Systems. Aber kann man sagen, das ist meine Muttersprache. Und danach kommt also diese zweite Sprache, westliche klassische Musik.
Musik gehört für Bakr Khleifi von frühester Kindheit an zu seinem Leben. 1991 wurde er als Sohn palästinensischer Christen in Jerusalem geboren und wuchs in einem kleinen Ort im Westjordanland auf. Ursprünglich wollte er Geige lernen, wie seine ältere Schwester. Dann entdeckte er jedoch für sich die Oud. Bereits im Alter von 6 Jahren erhielt er Unterricht bei einem der renommiertesten palästinensischen Musiker, Ahmad al-Khatib.
Ich habe die Shape von dem Instrument cool gefunden. Ja, es sieht wie eine Halbbirne. Und ich wollte da dieses Instrument spielen. Ich hatte eine Probestunde eigentlich. Das hat wirklich gut geklappt. Eigentlich sagte er, ja, ich will dich unterrichten. Wichtigsten für mich war, also ich war immer in der Prozess spielen oder hören komplett engagiert. Das war einfach für mich, also Musik zu konzentrieren, war nicht so in andere Sachen. Fußball auch, aber weniger eigentlich als Musik. Musik war immer meine Sache.
Beim Spielen sitzt der junge Musiker mit den dunkelbraunen Augen in sich gekehrt über das Instrument gebeugt. Er hält es wie eine gute Freundin im Arm. Die Kurzhalslaute wurde seine Begleiterin in allen Lebenslagen.
Ich habe Musik gespielt, also Oud, wenn ich schlechte Tage in der Schule gehabt, zum Beispiel, und wenn unser ersten Hund gestorben ist, auch das war wirklich mega traurig. Ja. Aber auch wenn ich frei fühlen will, dann spiele ich auch Musik.
Bakr Khleifis Vater ist Filmregisseur. In seinem Elternhaus hörte er regelmäßig klassische Musik im Radio oder von CDs. Die Vorliebe der Eltern gehörte der westlichen Klassik, der Musik von Beethoven, Schubert, Mozart. Doch auch ihn hat die klassische Musik schon früh geprägt. 2004, im Alter von 13 Jahren, erlebte er ein Konzert mit dem von Daniel Barenboim gegründeten West Eastern Divan Orchestra.
Divan war das erste Mal, dass ich ein echtes Orchester gehört habe. Und das war Eroica, sehr schön. Das war wirklich beeindruckend für mich. Sehr große Klang, sehr Kraft und ich weiß nicht, wie sagt man auf Deutsch, Momentum. Und ich wollte also auch diese Musik kennenlernen und spielen.
Dafür musste der junge Palästinenser erst ein klassisches westliches Instrument erlernen. Im Alter von 15 Jahren begann er mit dem Kontrabassunterricht und wurde kurze Zeit später in das West Eastern Divan Orchestra aufgenommen, in dem seine Schwester bereits Geige spielte. Bakr Khleifis Eltern faszinierte die Idee der Gründungsväter des Orchesters, Dirigent Daniel Barenboim und der palästinensische Philosoph Edward Said. Sie wollten junge Palästinenser und Israelis über Musik in den Dialog treten lassen. Die Zeit im Orchester, dem Bakr Khleifi über 6 Jahre angehörte, wurde für ihn zu einer wichtigen Phase seiner Entwicklung. Musikalisch wie menschlich, Der Musiker glaubt allerdings nicht, dass politische Gegensätze automatisch verschwinden, nur weil man zusammen musiziert.
Wie Herr Barenboim sagt, also Musik ist größer als Politik und alles. Wenn man Musik macht, dann macht man Musik und es gibt einen Task und einen Fokus und das ist alles. Manchmal das hilft, manchmal nicht. Es ist nicht eine direkte Equation. Wenn zwei Menschen zusammen Musik spielen, das bedeutet nicht unbedingt, dass sie einander mögen oder miteinander Verständnis finden.
Bakker Chlaify spielte nicht nur jahrelang im West Eastern Divan Orchestra, er unterrichtete auch an der Barenboim Said Stiftung in Ramallah. 2019 entschloss er sich, Palästina zu verlassen und zog nach Berlin. Hier ist er heute vor allem als Solo-Instrumentalist tätig.
Ich kenne so viele Leute, die in Berlin wohnen. Meine Schwester auch ist hier. Und die Situation in Palästina war nicht wirklich gut für Musik, aber für auch andere Sachen.
Neben seiner Konzerttätigkeit unterrichtet der 33-jährige Oud an der Global School of Music in Berlin.
Ich habe ein bisschen, einfach weil es zu viel Zeit war, ja, habe ich auch ein bisschen wieder das gelesen, aber es
ist okay, das ist gleich.
An diesem Vormittag kommt Macarena zum Unterricht. Die Musiktherapeutin stammt aus Argentinien und spielt Cello. Seit 3 Monaten nimmt sie Unterricht im Oud-Spiel. Neben dem Erlernen der technischen Fähigkeiten bedeutet das Makam-System, die Basis der arabischen Musik, eine besondere Herausforderung für sie. Geduldig wird sich von Bakker Chlaify darin unterstützt, sich mit dem ungewohnten Rhythmus anzufreunden.
Okay. Du musst der Tiefe im Taktunterricht.
Zusammen mit einem Kollegen hat Bakker Chlaify im Auftrag des Pierre-Boulez-Saals ein musikalisches Projekt für Schulen entwickelt. Dabei geht es um arabisches Liedgut, das die Schülerinnen und Schüler singend und spielend erleben und dabei eigene Impulse setzen können. Das Projekt unter dem Namen Makam wurde mit dem Kulturlichterpreis des Bundes ausgezeichnet. Der palästinensische Oud-Spieler träumt jedoch von mehr.
Natürlich, das ist ein Wunsch von mir, aber vielleicht auch ein Wunsch, ein Department, vielleicht in der Akademie hier oder UDK, oder irgendwo zu öffnen, also für makamische Musik, nicht nur arabische Musik. Das ist inklusiv von türkischer Musik, griechischer Musik, byzantinischer auch. Das ist ein Wunsch von mir. Ob das passiert oder nicht, das weiß ich noch nicht.
Der große Saal der Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Konzerthalle in Frankfurt an der Oder ist gut besetzt. Die einstige gotische Hallenkirche mit ihren Backsteinsäulen und hohen Rippengewölben vermittelt eine ganz eigene Atmosphäre. Auch wenn die Musik, die hier aufgeführt wird, aus einer anderen Zeit, dem 20. Jahrhundert, stammt. Claudia Stein, die Solistin des Abends, steht in schmalem roten Kleid vor dem Orchester, ihre golden blitzende Flöte an den Lippen, den Kopf mit dunklem Kurzhaarschnitt leicht zur Seite geneigt. An diesem Abend erklingt das Concertino für Flöte und kleines Orchester, 1964 komponiert von Günter Kochan, einem der bekanntesten Komponisten der DDR. Die aus Dresden stammende Musikerin wurde noch während ihres Studiums von Daniel Barenboim als Soloflötistin der Staatskapelle Berlin engagiert. Seit 30 Jahren ist Claudia Stein zugleich als Solistin und Kammermusikerin auf vielen Konzertbühnen unterwegs. Musik ist für sie ein selbstverständlicher Teil des Lebens.
Ich möchte das auch nicht in so eine Bedeutungsblase packen, sondern für mich ist Musik einfach mehr natürlich. Musik gehört irgendwie so zum Alltag. Die gehört zu uns. So wie wir eben auch essen und trinken, haben wir eben auch Musik.
Immer wieder hat die Flötistin mit renommierten Dirigenten zusammengearbeitet. neben Daniel Barenboim, dem langjährigen Chef der Staatskapelle, auch mit Simon Rattle, Zubin Mehta, Pierre Boulez und anderen. Seit vielen Jahren begleitet sie zudem das West Eastern Divan Orchestra als Coach und unterrichtet an der Barenboim Said Akademie in Berlin. Claudia Stein, die selbst 3 Kinder hat, will ihr persönliches Verständnis vom Musizieren ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln, unabhängig von deren Hintergrund.
Am wichtigsten ist mir, dass die jungen Leute Freude an der Musik haben und dass sie die Angst verlieren, dass es so eine Leichtigkeit bekommt, die Musik. Und das geht nur, wenn man auch wirklich die Freude daran wirklich empfindet.
Die Sprache der Musik, das erlebt sie im Unterricht, löst immer wieder eigene Empfindungen aus.
Als ich jung war und vielleicht nicht immer ganz so stabil, wie ich das jetzt von mir behaupte, da hat mir die Musik auch oft geholfen. Ich fand das immer ganz toll, wenn ich auch meine Freude oder wenn ich meine Trauer dann einfach so umwandeln konnte in Töne. Also wenn ich das da reinlegen konnte, wenn ich diese Gefühle, die ich hatte, wie auch immer die waren, ausleben durfte irgendwo in meinem Flötespiel.
Claudia Stein ist in Dresden in einem musikbegeisterten Elternhaus aufgewachsen und lernte zunächst Klavier.
Musik war eigentlich schon immer da, als ich geboren wurde. Also in Form eines Flügels, den meine Eltern sich gekauft hatten oder mein Vater, der Klavier spielte. Und das war das erste Möbelstück, was sie überhaupt besaßen in ihrer gemeinsamen Wohnung. Und dann habe ich mit 5 angefangen, Klavier zu spielen. Und mein Vater fand, dass ich begabt war. Dann kam natürlich diese Geschichte, diese DDR-Vergangenheit dazu, dass Musik auch immer eine Nische war.
Als Tochter eines Akademikers hätte sie in der DDR nicht unbedingt Abitur machen können, ohne sich der Partei anzudienen. Der Vater wollte sie davor schützen. Die Musik bot eine Chance. Mit 11 Jahren wechselte Claudia Stein vom Klavier zur Querflöte. Die Flöte wurde ihr Instrument.
Dann bin ich sehr früh auf diese Musikspezialschule gekommen. Das wurde ja, wenn man dann einmal in dieser Fördermaschine war, im Osten funktionierte das auch ganz gut. Also wenn man diese Leistung brachte und da auch an der entsprechenden Stelle vorgespielt hat, dann wurde das ja auch sehr gut gefördert. Also ich habe eine hervorragende Ausbildung genossen.
Dann fiel die Mauer. Die deutsche Einheit 1990 bedeutete auch für die Zukunft als Musikerin einen Einschnitt. Claudia Stein blieb bei ihrem Berufswunsch und hatte Erfolg. Daniel Barenboim holte sie für die Soloposition der Flöte an die Staatskapelle Berlin. Als Solistin wie auch als Kammermusikerin widmet sich Claudia Stein allen Musikepochen. Ihr besonderes Engagement gilt jedoch der Musik von DDR-Komponisten, die im Westen nach wie vor unterschätzt würden, wie die Musikerin sagt. Soeben hat sie mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt an der Oder eine CD mit Flötenkonzerten eingespielt. Das Konzert in der Frankfurter Karl-Philipp-Emanuel-Bach-Konzerthalle ist gut besucht. Die Älteren im Publikum kennen möglicherweise den Komponisten. Der Funke ist übergesprungen. Das Publikum applaudiert begeistert. Für die CD hat Claudia Stein weitere Flötenkonzerte von DDR-Komponisten eingespielt, darunter ein ihr persönlich gewidmetes Werk von Gisbert Näther. Sie will dazu beitragen, dass die im Westen unterschätzte Musiksprache der DDR-Zeit angemessen gewürdigt und aufgeführt wird.
Weil ich beobachtet habe, dass nach der Wende und in den letzten Jahren die meiste der Musik aus der DDR ist vergessen worden. Das hat viele Gründe. Also der erste ist natürlich der, dass man sich im westdeutschen Teil vielleicht auch nicht vorstellen konnte, dass unter diesen schwierigen Bedingungen hinter dem eisernen Vorhang überhaupt etwas Gutes entstehen konnte. Und ich bin aber mit dieser Musik groß geworden und ich fand es schade, dass natürlich viele gute Sachen, die da auch entstanden sind, und die musikalische Ausbildung im Osten war ja wirklich sehr, sehr gut, dass die einfach vergessen wurden. Dafür wollte ich etwas tun, damit man es wieder hören kann, damit es Teil unserer Kultur bleibt und wird wieder. Musik
kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks in Berlin sitzt Jascha Nemtsov am Flügel. Die Hände des Pianisten fliegen über die Tasten, den schmalen, kahlgeschorenen Kopf hält er hoch, die Augen unter den buschigen Brauen sind auf die Notenblätter gerichtet, die es nur als Kopie, nicht in einer Druckausgabe gibt. Der 60-Jährige spielt Klavierzyklen weitgehend unbekannter Komponisten aus der einstigen Sowjetunion für eine neue CD ein. Sie entsteht in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur. Es ist der erste Aufnahmetag. Der Tonmeister und der Pianist tauschen sich über das Ergebnis aus.
Also jetzt der Schluss des letzten Preludiums hat mir gut gefallen.
Gut, dann haben wir drei Takte schon mal.
Ja, so ungefähr. Ja.
Fehlt ja nicht mehr viel.
Ja, aber das erste ist ein bisschen verunglückt, da war ich noch nicht so richtig. Ja.
Ein russischer Musikforscher hatte den Pianisten und Musikwissenschaftler Nemtsov auf die Komponisten gestoßen. Sie stammen aus der Ukraine, damals eine Sowjetrepublik. Zwei von ihnen sind jüdischer Abstammung und wurden Opfer antisemitischer Kampagnen unter Stalin.
Drei Komponisten, ja, zwei Männer und eine Frau, alle absolut unbekannt. Ja, also hier im Westen schon in diesem post-sowjetischen Raum in Russland und Ukraine, also sind sie fast unbekannt. Also dort werden sie auch kaum gespielt. Und ich finde die Musik absolut großartig. Das ist wirklich Teil dieser reichhaltigen sowjetischen musikalischen Kultur, die irgendwie bis heute völlig vernachlässigt wurde.
Seit vielen Jahren ist Jascha Nemtsov als Pianist, Liedbegleiter und Kammermusikpartner unterwegs. Sein Engagement gilt vor allem der Musik des 20. Jahrhunderts aus dem sozialistisch geprägten Osteuropa. Die meisten der Komponisten waren Opfer von Verfolgung und Gewalt geworden. Ihre Namen und Werke wurden vergessen. Jascha Nemtsov ist in den 1990er Jahren über ein Projekt an der Musikhochschule Stuttgart auf sie gestoßen.
Das Thema hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Das ist für mich gewissermaßen auch der Hauptinhalt meiner künstlerischen Arbeit geworden. Eben die Wiederentdeckung von dieser Musik, die wirklich völlig zu Unrecht vergessen wurde, vor allem aus politischen Gründen oder aus Gründen solcher rassistischen Verfolgung oder politischen Verfolgung. Oder einfach durch widrigen Lebensumstände, ja, die Verbreitung dieser Musik irgendwann verhinderte. Aber für mich spielte das Jüdische auch zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt so eine Rolle. Für mich spielt bis heute eigentlich überwiegend und in erster Linie nur die Qualität der Musik eine Rolle.
Dass Jascha Nemtsov einmal Musiker werden würde, konnte in seiner Kindheit noch niemand ahnen. Er wurde 1963 im sibirischen Magadan in eine jüdische Familie hineingeboren, in der Musik keine große Rolle spielte. Bald nach seiner Geburt zog die Familie nach St. Petersburg, damals noch Leningrad, um. Ein Klavier gehörte zum Haushalt, weil die ältere Schwester das Instrument lernte und auch Jascha erhielt Unterricht. Der Antisemitismus der Sowjetunion beeinflusste schließlich seinen weiteren Ausbildungsweg.
Ich habe mich für alles Mögliche interessiert und ich war überhaupt erst 11. Und dann hat meine Mutter mit mir aber ein ernsthaftes Gespräch geführt und hat erklärt, dass es in vielen Bereichen Diskriminierungen gibt für die Juden und fast keine Chance für die Juden an der Universität zu kommen. Und in Musik gäbe es keine Diskriminierung und das wäre vielleicht auch das Richtige für mich.
Erst spät wurde die Musik für den jungen Pianisten auch zur Leidenschaft.
Was mich während des Studiums überwiegend angetrieben haben, war schlichtweg Ehrgeiz. Es ist ja auch so eine gewisse Konkurrenz und man wollte nicht der Schlechteste sein und das war eher die Motivation. Als ich vom Militärdienst zurückkam, da war ich 24 und dann habe ich einfach angefangen zu arbeiten, zunächst als Klavierlehrer, dann als Korrepetitor. Eigentlich so bis 92, bis ich nach Deutschland kam, habe ich wirklich nie den Gedanken gehabt, Musik wäre mein Lebensinhalt. Die Musik hat mich gewissermaßen selbst gefunden.
Erst in Deutschland, in den 1990er Jahren, wurde der jüdische Kontingentflüchtling Jascha Nemtsov zum Pianisten, Musikforscher und Musikvermittler. Praktisch wie theoretisch lebt er seine Leidenschaft für die Musik aus, als Solist und Kammermusikpartner oder auch als Professor für die Geschichte der jüdischen Musik in Weimar. Die jüdische Musik repräsentiert für ihn auf besondere Weise eine Weltsprache, die in der Lage ist, kulturelle Brücken zu bauen.
Mit der jüdischen Musik ist es so, dass die jüdische Musik wirklich ganz unterschiedliche Formen besitzt. Und es gibt da durchaus Formen und Gattungen, die für einen europäischen Zuhörer fremdartig klingen. Aber es gibt auch andere Formen, die viel offener für verschiedene Einflüsse sind und die tatsächlich also eine Art kulturelle Brücke auch dienen können, wie zum Beispiel die Klezmermusik. Und das meinte ich unter diesem Dialog der Kultur, ja, weil die Musik selbst so viele verschiedene Einflüsse verbindet, dass sie für Menschen ganz unterschiedliche Kulturen auch offen ist.
Im April begleitete Jascha Nemzow die Sängerin Teila Nini Goldstein, mit der er seit vielen Jahren zusammenarbeitet, bei einem jiddischen Liederabend in der Villa Seligmann in Hannover. Dem Pianisten, der seine Konzerte häufig selber moderiert, liegt viel daran, seinen Zuhörern diese unbekannte Musik nahezubringen.
Für mich ist wichtig, mit anderen Menschen Kontakt zu haben. Deswegen ist für mich auch diese Konzertmoderation so wichtig, weil ich dann nicht meine Tasten oder Noten sehe, sondern ich sehe die Augen der Menschen, für die ich dann spiele. Und Musik ist für mich ein Kommunikationsmittel, ja, wie ich auch die Menschen letztlich erreiche. Und ich möchte sie tatsächlich auf diesen beiden Wegen erreichen, sowohl intellektuell als auch emotional.
Seine Leidenschaft für Musik lebt der Pianist, der mit der Komponistin Sarah Nemzow verheiratet ist und mit ihr drei Kinder hat, auch privat. Obwohl sie ganz unterschiedliche Musikstile verfolgen, eint das Paar die Neugier und die Freude daran, ihren musikalischen Horizont zu erweitern.
Sie hat auch viel, wie sie häufig auch sagt, von meiner Beschäftigung mit jüdischen Komponisten gelernt. Und wir treffen uns aber auch natürlich in ihrer Musik, die für mich auch viel bedeutet. Also ich glaube, wir sind beide gegenseitig offen einfach für die neuen Welten in der Musik, die so aufgemacht werden.
Was wäre ein Leben ohne Musik? Oudspieler Baka Chleifi, Flötistin Claudia Stein und Pianist Jascha Nemzow begleitet die Sprache der Klänge. Für sie gehört sie zum Leben. Doch es fällt den drei Instrumentalisten schwer, dafür Worte zu finden, die nicht pathetisch klingen.
Jede Kultur hat Musik. In diese Falle kann man sagen, ja, Musik ist eine universelle Sprache. Das bedeutet nicht, dass wenn man zum Beispiel Oud hört, dass man, das ist so schon automatisch sagt. Jede Kultur hat ihre eigene Musik natürlich. Kann man sagen, Musik ist ein Bedarf für Menschen.
Das Wichtigste, das hatte ich schon mal erwähnt, ist diese Freude zu übertragen, die Menschen zu beteiligen. Dass man eigene Gefühle, dass man eine Verbindung zum Publikum aufbaut, dass man die Leute dafür begeistert. Und das kann man eigentlich, denke ich, mit jeder Musik. Und das ist ja auch das Tolle an der Musik, dass man Musik mit Worten eigentlich nicht erklären kann. Das sind einfach Schwingungen. Diese Schwingungen können natürlich, da kann man viel schneller eine Verbindung zu Menschen aufbauen, als vielleicht auch mit Sprache.
Doch kann Musik auch mehr als den Künstlern und ihrem Publikum ein paar schöne Stunden bescheren? Was ist mit ihrer versöhnenden Kraft, die angesichts von Konflikten und Kriegen gern beschworen wird? Pianist Jascha Nemzow bleibt da Realist.
Das ist wirklich ein bisschen Wunschdenken. Musik hat ja nicht so viel Macht in der Welt und es ist auch kein Faktor, der über Krieg und Frieden entscheidet oder über Politik oder sonst irgendwas. Ich glaube, da muss man wirklich wie man sagt, die Kirche, die Synagoge im Dorf lassen. Ich glaube nicht, dass Musik Frieden stiften kann oder Völker verbinden, aber die Musik kann Menschen verbinden. Und ich glaube, das ist schon sehr gut. Und wenn man auch nur ein paar Menschen erreicht, das ist schon etwas sehr Positives.